Herzlich willkommen zu unserem Geschichte-Podcast Porzellanfuhre.
Wir, das sind Anna,
Willi
und Lena,
laden euch dazu ein, mit uns durch verschiedene Epochen zu reisen und pikanten, unterhaltsamen, oft auch kuriosen Themen zu lauschen.
Und jetzt einsteigen und zuhören.
Nachdem schon wieder Mittwoch ist, können wir euch wieder zu einer weiteren Ausfahrt der Porzellanfuhre willkommen heißen. Um was wird es denn heute gehen?
Heute wollen wir uns nicht so sehr einer historischen Person annehmen, sondern eher um ein allgemeines Thema soll sich's drehen, das kulturgeschichtlich doch sehr interessant ist, das weit zurückreicht in der Menschheitsgeschichte. Also man könnte sagen, so weit zurück ist unsere Fuhre überhaupt noch nie gefahren, wie wir zumindest teilweise heute probieren wollen. Es ist ein Aspekt, ein Punkt, der viele Menschen bis heute betrifft. Vielleicht seit den letzten Jahrzehnten auch wieder mehr, ein bisschen in den Mainstream auch eingegangen. Wir wollen heute sprechen über
Tätowierungen.
Ja. Unterschiedlichster Art, unterschiedlichster Herkunft, vielleicht auch ein bisschen was über die Bedeutungen und natürlich vor allem historische Hintergründe ein bisschen aufzuschlüsseln.
Genau, auch bei uns im Raum. 2 von 3 haben welche. Mhm.
Der Rest bleibt geheim.
Genau. Wie findet ihr Tätowierungen an sich? Oder habt ihr euch noch nie Gedanken drüber gemacht?
Also ich finde beides. Bereichernd, schön, manche, also meine persönliche Meinung, manche vielleicht nicht so wirklich gelungen. Das ist halt was jeder für sich entscheiden muss, oder? Was er haben will und wie viele
die
davon.
Schande, wie immer trägt.
ja. Also grundsätzlich finde ich es nicht schlecht. Ja. Ist halt vielleicht auch ein bisschen eine Modeerscheinung der letzten Jahrzehnte. Jahre ist zu kurz gegriffen, aber Jahrzehnte. Ich glaube, es ist viel mehr geworden als früher, oder? Also im Vergleich zu 20 Jahren, ja. Vielleicht auch 30 Jahren,
ja,
hat
vor allem,
sich das durchgesetzt.
Es gibt nicht nur dieses eine Tattoo, sondern es sind immer gleich mehrere. Aber ja, es ist irgendwie hoffähig, wie sagt man, salonfähig geworden.
Salonfähig, ja.
Wortwörtlich. Aber immerhin im schwedischen Königshaus gibt es auch schon Tätowierungen.
Eben, und es ist aber so, durch alle Schichten geht's immer noch. Also ich meine, man hatte ja früher das Gefühl, dass man, oder ich sag mal, noch so 90er Jahre, 2000er war Tattoo noch eher so die bestimmte Art Mensch, die das gemacht hat. Und heute ist es, ich weiß nicht, die Lehrerin der, also, ja, also die wirklich ist es ganz woanders hingegangen. Aber früher war das nur auch schon in meiner Zeit, aber ich sag mal, wo man gerade sich tätowieren lassen durfte. Und das ist ja in Österreich mit 16 Jahren.
Ja, ich glaube, da braucht man eine Unterschrift von den Eltern.
Ja.
Ab 18 kann man,
genau, und 18 kann man das dann selber machen. Dass das eigentlich wirklich nur gewisse Menschen gemacht haben, weil es auch einfach eine Kostenfrage war. Und auch sehr oft dieses, so Schullandwochen, wo man dann nach Prag fährt oder so und lustig ist und dann oft mit so einem Souvenir zurückgekommen ist oder auch von Mallorca. Also das kenne ich von einigen.
Was für Schullandwochen hast du gehabt?
Ne, ich war das nicht, aber ich habe das schon von mehreren gehört, die wirklich so eigentlich vom Land kommend dann mal eine Woche unterwegs waren und dann haben die alle getrunken und dann, ach, wir machen uns da ein Sternchen und da ein Herzchen als, okay, Erinnerung.
Da merkt man, ich war in der Klosterschule. Ich bin gut schockiert, dass man das in der Schullandwoche gemacht hat. Okay.
Weil da waren sie auch nicht so streng mit Altersbeschränkungen.
Ja.
Also ja, es gab so Souvenirs. Oder gibt es heute noch? Ich finde auch, dass das sehr oft sehr schön ist, wenn man das einfach als Erinnerung macht. Es kommt sehr viel darauf an, wer es macht, wo es ist. Also es kann unglaublich ästhetisch sein und es kann teilweise auch Menschen entstellen. Also es ist wirklich, wo du denkst, warum hat dir so einen riesen LKW drauf? Ich weiß nicht.
Was auch immer.
Oder auch, was ich ganz schlimm finde, sind diese Stacheldraht. Armbänder, nenne ich es jetzt mal.
So Michelle Hunziger tatsächlich.
Ja, oder Pamela Anderson, die hatten das. Ja. Und das war so ein Trend, der halt heute nicht mehr so funktioniert, glaube ich. Und es ist mittlerweile auch wieder so, dass es mehr diese Kleinteiligen sind und sehr
filigran.
Genau.
Ja, ja, das ist
also
auch
nicht so diese.
Die großen, einfach, die flächigen Tattoos.
Genau.
Ja. Ist vielleicht auch spannend, oder? Dass es innerhalb der, ich meine, es ist nachvollziehbar, aber trotzdem spannend, innerhalb dieser Tattoo-Szene Trends gibt, die kommen und gehen.
Ja.
Und dass man Dinge, die man, ich weiß nicht, vor 10 Jahren, vielleicht auch länger sich machen hat lassen, jetzt vielleicht ein bisschen verpönt sind, oder? Manches Mal, bei manchen Motiven trifft das vielleicht zu.
Arschgeweih.
Ja, zum Beispiel, nicht?
Das ist immer der Klassiker.
Absolut,
das
ist Arschgeweih. Klassiker. Das ist auch gar nicht so einfach wieder wegzukriegen, weil es ist ja riesig.
Mhm. Oh ja.
Also es ist einfach teuer und es ist halt nicht so ganz durchdacht. Und deswegen, glaube ich, haben heute viele kleine, weil du die halt auch schneller wegbekommst.
Ja.
Aber ich finde trotzdem, dass ein Tattoo eine Entscheidung ist. Also ich finde das manchmal schwierig, wenn du das wirklich so eben bei so einer Reise mal ganz spontan dir so einen verschwommenen Stern machst oder so.
Mhm.
Ja.
Du hast es halt die ganze Zeit.
Ja.
Also es bleibt dir, natürlich ist es heute leichter, das wegzukriegen, aber es kostet. Und deswegen sollte man sich vorher im Klaren sein, was man da eigentlich macht und wo man es hinhaben will. Aber die Frage ist ja, warum gibt es Tattoos? Wo fangen wir da eigentlich an?
Ich finde, das ist eine wirklich gute Frage und ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht so auf die Schnelle so einfach zu beantworten ist, weil die Zwecke wahrscheinlich doch recht unterschiedlich waren, oder? Also ich meine, man muss ja jetzt ein paar tausend Jahre zurückgehen in der Menschheitsgeschichte, an diversen noch erhaltenen, mumifizierten Körpern, in unterschiedlichen Kulturen kann man, da konnte man ja nachweisen, dass Tattoos schon tausende von Jahren grundsätzlich oder das Tattoo-Stechen praktiziert wird und wahrscheinlich auch die Funktionen also schon sehr unterschiedlich waren. Rein ästhetisch bei weitem nicht der einzige Hintergrund ist, warum sich Menschen diese Dinge haben machen lassen.
Was natürlich immer ein wichtiger Punkt ist, ist Religion.
Genau,
Glauben, also Glaube an sich, in irgendeiner Form.
In irgendeiner Form.
Und auch Schutz vor gewissen Dingen. Also auch dafür steht ein Tattoo oder stand ein Tattoo.
Genau, warum nicht? Zugehörigkeit, ja. Eingrenzen, ausgrenzen, abgrenzen.
Es ist aber bis heute davon auch noch ein bisschen. Oder ich sag mal, es gab ja auch diese Abgrenzung von, früher hatten ja nur Matrosen und
Seeräuber, also die klassischen Klischee-Geschichten.
Die Knastbrüder sozusagen.
Genau.
Oder auch Mafia haben sich ja auch als Gruppe dann zusammengefügt durch ihre Tattoos, haben sich so gekennzeichnet. Hat sich ein bisschen verändert.
Durchaus. Das ist,
und war aber damals nicht ganz so eng, wie wir das glauben oder wie das immer noch erzählt wird, sondern es war schon so, dass es ja auch im 20. Jahrhundert nicht nur die Matrosen waren und nicht nur Gefängnisboys. Kommen wir zurück. Wo starten wir denn in der Geschichte mit Tattoos? Wo möchtest du hin mit der Fuhre?
Also wirklich weit, weit zurück können wir gehen, wenn wir uns erlauben, ganz kurz den Ötzi hervorzuholen.
Und der hatte nicht nur eins.
Und der hatte nicht nur eins, wie man heute weiß, sondern, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, mittlerweile 61 Tattoos, die allerdings nicht unbedingt mit dem zu vergleichen sind, was sich die meisten Menschen wahrscheinlich heute tätowieren lassen. Also keine Ornamentik und keine große Bildsprache dahinter, sondern sehr einfache, simple Symbole mit parallelen Linien. Ich glaube, zwei oder drei kleine Kreuzchen gibt's und noch irgendwas, irgendwelche Wellenlinien. Und da darf man sich halt die Frage stellen, welche Funktion diese sehr, sehr simplen Tattoos damals vor etwas über 5000 Jahren gehabt haben könnten. Da wird ja heute immer noch ein bisschen gerätselt. Theorien gibt's schon, aber so hundertprozentig geklärt ist das nicht. Therapeutische Maßnahme vielleicht, wie Lena schon gesagt hat, das hängt vielleicht ein bisschen mit Glauben zusammen, mit Religion, mit Schutzgeschichten. Eine ganz spannende Geschichte finde ich auch, dass, ob das jetzt wirklich so stimmt oder nicht, man darf das dahingestellt lassen, aber einige dieser Tattoos oder zumindest ein Großteil dieser Tattoos, die Ötzi da am Körper trägt, an Stellen gemacht wurden, wo er offensichtlich körperliche Beschwerden hatte. Also Entzündungsherde kann man ja bis heute nachweisen oder die Spuren davon. Und dass das so ein bisschen auch einen therapeutischen Gesundheits- oder medizinischen Ansatz hat. Also man hat versucht, da vielleicht irgendwelche schmerzlindernden Maßnahmen einzuführen, dass sich das in diese Richtung auch bewegt hat. Also ganz andere Vorstellungen und Zwecke, als die meisten Menschen das zumindest in Mitteleuropa haben, wenn sie sich ein Tattoo stechen lassen. Akupunktur wäre vielleicht auch so ein Ansatz. Einige dieser oder auch die Mehrheit dieser Tattoos beim Ötzi sind offensichtlich an Stellen gemacht worden, die, wenn man sich ein bisschen mit Akupunktur beschäftigt, an neuralgischen Stellen saßen. Also dass vielleicht wirklich schmerzlindernd war oder in irgendeiner Art und Weise gesundheitlich eine Rolle gespielt haben könnte.
Inwieweit, also wie wurde dieses Tattoo gemacht? Weiß man das? Ist das irgendwie...
Ja, also es wird, soweit man das jetzt vielleicht nachlesen kann, höchstwahrscheinlich mit Knochennadeln gestochen worden sein, wobei Stechen, Ritzen, also es ist wahrscheinlich beides irgendwie, also so ein wirkliches schönes Stechen, wie das heute immer noch der Fall ist, wahrscheinlich nicht und dann Kohlestaub, Asche, Kohlestaub einreiben irgendwie und dann bleibt halt was zurück, wenn das abhält.
Das heißt, es war nicht nur wirklich als Tattoo gedacht, sondern eher als...
Möglicherweise, nicht? Also ja, war es wirklich,
so wirklich
eine Mischung aus... Vielleicht so ein bisschen aus eben Glaubensgeschichten und eben auch eventuell wirklich ein gewisser physiologischer Hintergrund oder neurologischer, der funktioniert haben könnte. Man weiß es nicht, aber wäre eine Möglichkeit. Also das ist so eine Geschichte, wie gesagt, der Ötzi, also ein bisschen was über 5000 Jahre alt, das kann schon was. Man kann wahrscheinlich davon ausgehen, wenn man wirklich Beweise hätte, dass Tattoos noch deutlich älter sind. Wahrscheinlich in allen Kulturen auftreten oder traten, die wir halt kennen.
Unbedingt Tattoos waren, dann war es eben Bemalung. Also das war ja generell auch etwas, was es immer gegeben hat, auch in Ägypten oder so.
Ja.
Und auch da hat es eine Bedeutung und später wurde das eben teilweise wirklich für verewigt sozusagen.
Ja, genau.
Um das halt das immer aufrechtzuerhalten.
Ich finde das ganz, eigentlich ganz nette Vorstellung, dass es eben de facto in allen Kulturen Tattoos irgendwie gibt, in völlig unterschiedlicher Form und auch die Qualität, also der weiß nicht, ob man das so sagen darf, der künstlerische Anspruch aus heutiger Sicht also sehr, sehr unterschiedlich ist. Aber es drückt so ein bisschen aus vielleicht die Kreativität, die uns einfach innewohnt als Menschen. Mhm. Also wirklich von den Polynesien und Mikronesien auf der einen Seite bis rauf in die Steppen da irgendwo Richtung Russland. Also das sind Kulturen, die sich niemals begegnet sind über lange, lange Zeit und Afrika auch, Asien. Und trotzdem gibt es das überall. Ja. Also das ist einfach so ein Ausdruck von uns Menschen, glaube ich, generell. Ja. Auch wenn sich die Tattoos unterscheiden, das ist keine Frage. Ja. Aber alle haben es gemacht, also Völker. Ja. Und das finde ich sehr spannend eigentlich. Ja,
besonders wenn man heute so diesen verpönten Beigeschmack hat, dafür, dass das so ein Entwicklungsmerkmal von damals ist, das wirklich aufgetreten ist überall. Das ist ja schon wirklich spannend. Das ist
spannend. Ja. Was man halt sagen kann, ist, dass Europäer haben natürlich sich auch tätowiert und das hing nicht nur davon ab, dass irgendwann irgendwelche Europäer begonnen haben, über das Meer zu fahren, sondern auch ganz eigenständig. Ist halt dann vielleicht auch durch die Religion wieder ein bisschen zurückgedrängt worden, aber gab es schon.
Ja, eigentlich einfach nur, weil es im Christentum halt nicht verbreitet war. Ja. Also wäre es eine andere Religion gewesen, wer weiß.
Stimmt, ja. Christentum, Islam ist das auch ein bisschen kritischer. Es hängt vielleicht damit zusammen, dass man eben den gottgeschaffenen Körper nicht verändern, nicht modifizieren sollte, aus Respektlosigkeit. Wobei das bei den Christen nicht ganz unspannend ist. Es gibt ja religiöse christliche Tattoos, die ist ja schon seit wirklich tausenden Jahren praktiziert wurden und auch werden, Stichwort Kopten. Wenn man Kopten kennt, die haben in aller Regel dann wirklich ein kleines Kreuz dann im Bereich des inneren Handgelenks. Ja, und andere Symbole. Ja. Nicht? Also grundsätzlich gibt es auch in christlichen Geschichte eigene christliche Tattoos. Ja, ja, es waren ja, wir haben es schon so ein bisschen angemerkt, Tätowierungen, vor allem in Europa, andere Kulturkreise sehen das bis heute ja auch wirklich anders, über lange Zeit hinweg negativ besetzt. Man hat da alle möglichen Dinge reininterpretiert. Es gibt da auch gab pseudowissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass eben Tattoos grundsätzlich von Menschen getragen oder gewollt werden, die böse sind. Prostitution, die da mitschwingt, Piraten haben wir angesprochen vorher. Das ist ein recht spannendes Thema eigentlich, weil allgemein gesehen Tattoos ja sehr vielfältig sind. Also warum man eigentlich dazu übergegangen ist, diese Art von Kunst. Und es gibt ja mittlerweile auch Kunsthistoriker, die sich diesem Thema wirklich angenommen haben. Also damit könnte man ja sagen, das ist ein durchaus ernstes Thema. Da geht es nicht um Freizeitgestaltung oder so, um sich privat da irgendwie was stechen lassen, sondern das ist ja wirklich eine Kunstform. Sehr lange schon verankert in der Menschheit. Warum das bei uns so negativ mitgenommen wurde, bis in eine eigentlich jüngere Vergangenheit hinein. Denn interessant ist ja eigentlich auch, dass eben sich dieser Körperschmuck sich eben nicht nur auf bestimmte Gesellschaftsschichten 18., 19. Jahrhundert begrenzt hat, sondern durchaus auch die höheren und die höchsten sozialen Schichten relativ bald draufgekommen sind, dass Tattoos eigentlich was Cooles sind, also was Trendiges, was Modebehaftetes, das man haben muss. Und diese oberen Schichten konnten sich sie auch finanziell leisten. Zu einigen recht klingenden Namen, wobei aufgrund der Tatsache, dass sie dann oft verdeckt getragen wurden, also an Stellen, die man eben durch die Kleidung schön kaschieren konnte, man mit Sicherheit nicht alles weiß und nicht jeden kennt, aber einige höhere, höchste Persönlichkeiten haben sich dann doch geoutet, könnte man sagen.
Das bekannteste Tattoo aus dem 19. Jahrhundert ist eigentlich das von Kaiserin Elisabeth, wobei man da keine Fotografie hat, das weiß man nur aus dem Tagebuch von Marie Valerie. Die hat, genau, hat am 3. Dezember 1888 ins Tagebuch geschrieben. Also das war eigentlich ein Treffen mit ihrem Vater und der gemeint hat, ob sie schon gesehen hat, also die furchtbare Überraschung, die die Mutter mitgebracht hat, nämlich, dass sie sich ein Anker in die Schulter, das ist nämlich auch, dass er steht, nämlich nicht welche Schulter, also ein Anker auf die Schulter einbrennen ließ. Und Marie Valerie war aber begeistert, im Gegensatz eben zu Kaiser Franz Josef. Und es hat sich jetzt sehr lange ein Gerücht gehalten, dass Kaiser Elisabeth noch ein zweites Tattoo hatte. Nämlich im Prinzip ein Arschgeweih.
Das ist sehr spannend, oder?
Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht genau, wie man auf die Idee gekommen ist, weil im Prinzip gibt es die Geschichte dazu, dass es, ist es ein Schwan?
Irgendwas mit Schwingen auf jeden Fall.
Also ein Tier, ein größeres Tier oberhalb des kaiserlichen Gesäßes. Das hört sich ja total schön an.
Es hört sich eher nach Satire.
recht. Und angeblich war das ein japanischer Tätowiermeister, der ihr das da rein gestochen hat. Und dann gibt es eben die Geschichte, dass König Ludwig davon ein Foto gemacht haben soll. Und dieses Foto soll er dann bei sich getragen haben. Natürlich, das durfte ja niemand sehen und so weiter. Und hat sich damit angeblich dann auch, also wurde angeblich damit beerdigt. Das ist schon so eine Geschichte, die so seltsam ist.
Wie hat er ein Foto gemacht?
Mit seinem Fotoapparat.
Vor der nackten Kaiserin.
Ja.
Ja, okay. Also so ist keine Fragen mehr.
Alle Fragen. Ich weiß auch nicht,
Hätten wir das geklärt.
Ja. Nur was halt gar nicht logisch ist, ist ja, dass der Kaiser Franz Josef entsetzt ist 1888 über dieses Tattoo. Und das klingt so, als wäre es das erste Mal passiert, sonst wäre er ja nicht so erschrocken über die Schulter, weil über das Gesäß wäre er sicher erschrockener. Und König Ludwig war ja zu dem Zeitpunkt schon tot. Das heißt, es kann eigentlich nicht wahr sein. Also es gibt dieses Tattoo auf der Schulter, das ist eben bewiesen, aber das andere, würde ich sagen, ist wieder eine Geschichte, die eben so erzählt worden ist, um wieder ein bisschen
Staub aufzuwirbeln, ja. Oder rund um Elisabeth. Ja.
Ja, einer der bekanntesten Tattoo-Träger war natürlich wieder unser lieber Edward VII., der älteste Sohn von Queen Victoria. Und der schrieb am 1. April 1862 in sein Tagebuch, dass er sich eben ein Tattoo stechen hat lassen auf seiner Pilgerreise. Und zwar ein Kreuz.
Weiß man wohin?
Nein.
Schade.
Den Gerüchten zufolge hat die Queen Victoria sich ja auch tätowieren lassen. Allerdings weiß man auch nicht, wo und was. Ja, aber das sind halt auch Geschichten und Gerüchten wie bei vielen Hocharistokraten, dass man dieses oder jenes gehabt hätte.
Es gibt noch einen im Adel. Das war der letzte Zar, Nikolaus II. Der hatte einen, also eigentlich im ganzen Unterarm einen Drachen. Und da wurde eben auch spekuliert, warum. Also er war auf Reisen und unter anderem eben auch in Japan. Und da hat er sich dann den Drachen stechen lassen und er ist angeblich im Jahr des Drachen geboren und das kann eben sein, dass das die Verbindung ist, warum er gerade dieses Motiv gewählt hat. Mhm. Aber er hat auch einen Tagebucheintrag. Okay, also Sie sind schon in Japan, damit wir nicht das Ganze machen.
Ja.
Wir kehrten um 5 Uhr zum Tee auf die Fregatte zurück. Nach dem Abendessen beschloss ich, mir einen Drachen auf den rechten Arm tätowieren zu lassen, wofür ich genau 7 Stunden brauchte, von 21 Uhr bis 4 Uhr morgens. Ein einziges Mal dieses Vergnügen reicht, um mich davon abzubringen, es noch einmal zu wagen. Der Drache ist ganz gut gelungen und meine Hand hat überhaupt nicht wehgetan. Naja, aber wenn er es nicht mehr machen will, weiß ich nicht, ob das so schmerzvoll war.
Klingt nicht ganz so.
Klingt nicht ganz so, genau.
Aber eben das ist wirklich konträr zu dem, wie man es heute darstellen möchte. Dass es nur Matrosen Straftäter hatten.
Ja, genau.
Absolut nicht die Wahrheit. Aber es gibt sicher auch einige Hocharistokraten, wo heute darüber geredet wird, dass sie eins haben, aber es überhaupt keinen Beweis gibt, wie bei Rudolf.
Ja, wie bei Rudolf, wobei die Geschichte hat sich nicht sehr durchgesetzt. Also da gibt es nur eine Quelle, dass es so war, aber an sich hat man dazu jetzt nichts gefunden. Und auch ansonsten wird das nie diskutiert. Wer aber auf jeden Fall ein Tattoo hatte, war Franz Ferdinand.
Der Thronfolger.
Ist da belegt, welches?
Nö.
Also ich wüsste nicht, welches und auch nicht, wo. Eine, ja, nicht in unseren Breiten nicht sehr bekannte Hocharistokratin, die allerdings ein wirklich bis heute sichtbares Tattoo getragen hat. Auf dem linken Arm trägt sie einen Anker. Es gibt nämlich ein Foto davon.
Marie d'Orléans, also Marie von Dänemark, weil sie ja Prinzessin von Dänemark war.
Prinzessin von Dänemark, die ihr Tattoo im Zuge eines Fotos öffentlich gemacht hat und das heute auch noch einsehbar ist. Das lässt sich im Internet noch recht schön finden und ist vielleicht auch ein ganz nettes Beispiel dafür, dass eben wirklich in der Hocharistokratie manche mutige Frauen diese Dinge auch gezeigt haben. Also man darf, glaube ich, summa summarum sagen, dass es relativ viele Hocharistokraten gab und wahrscheinlich auch aus dem sogenannten Geldadel, also das hohe Bürgertum, die sich mit solchen Dingen beschäftigt haben. Dass Tattoos deutlich weiter verbreitet waren, als das gemeinhin so für das 19., vielleicht auch später 18. Jahrhundert angenommen wird.
Wobei 1897 angeblich 75% der Frauen in der Oberschicht von New York ein Tattoo hatten. Ich meine, das ist ja auch schon extrem viel.
Das ist viel.
Ende 19. Jahrhundert. Also ja, es war weiter verbreitet, als sich das heute so, oder es heute so erzählt wird eigentlich. Also ich finde, oder man hat eher das Gefühl, dass das später begonnen hat, also eher 20. Jahrhundert und eigentlich ist im 19. Jahrhundert das schon relativ normal und begonnen hat der Hype eigentlich durch die James Cook-Reisen. Mhm. Nicht nur die Reisen und die Erzählungen, sondern er hat dann auch einen tätowierten Prinzen mitgebracht und sozusagen auch, der wurde halt vorgeführt, das wurde gezeigt und das wurde dann so gehypt, dass eben alle irgendwie Tattoos haben wollten. Ja, wurde auch wirklich von Schaustellern dann so weitergeführt. Also es gab dann sehr viele Frauen, die sich tätowieren ließen, so wirklich aber im ganzen Körper tätowiert und haben so ihr Geld verdient. Die Tattooed Lady oder Carnival Lady. Und die treten in verschiedenen Varietés auf oder sind eben Teil von SchaustellerInnen. Im Prinzip ist es ein bisschen eine Piepshow. Man kann es eigentlich nicht anders sagen, weil die Frauen entblößen sich, um eben die ganzen Tattoos zu zeigen. Mhm. War aber anscheinend so weit in Ordnung, dass da sehr viele hingegangen sind, um sich das anzusehen. Also Männer wie Frauen. Und da war nicht so, wie soll ich sagen, also es war nicht so anrüchig. Ja. Aber im Prinzip war es eine kleine Piepshow.
Die Tattoos waren sicher nur die Ausrede.
Genau.
Wir gehen ja nur die Tattoos anschauen.
Mhm. Und da gab es viele verschiedene, die auch ein bisschen bekannter geworden sind und auch teilweise in Wien waren. Es gab zum Beispiel eine Schwedin, Ingeborg Fröken. Es hat 10 H gekostet, ich weiß aber nicht, was das ist. Ich habe es nicht rausgefunden. 10 H. Die tätowierte Schwedin besteigt ein fußhohes Podium und ihre Stimme flötet: Meine Herrschaften, an meinem Körper sehen Sie bei 50 Zeichen. Die Tätowierung selbst hat 1,5 Jahre gedauert. Ich werde den Herrschaften nun alles erklären. Ich finde das so gut. Und dann hat sie unter anderem Fahnen, Flaggen, Sternen und Blumen. Und auf ihrer Brust hatte sie dann Bilder vom deutschen Kaiser, also von Kaiser Wilhelm und von seinem Sohn.
Das ist das eigentlich eher Ehrerbietung. Also
da gibt es natürlich dann auch eine Fotografie, nämlich. Das ist wirklich, das hast du für immer. Genau, und dann ist es eben so, dass sie sich langsam auszieht. Also sie erklärt alles und währenddessen sieht sie sich aus und dann geht's. Deswegen heißt es auch die tätowierte Dame mit Unterleib aus Schweden. Weil sie eben wirklich dann alles. Also es gab anscheinend auch tätowierte Damen, die nur den Oberkörper gezeigt haben, aber die hat wirklich alles gezeigt. Die Motive waren eben, was es ja im Prinzip auch heute noch sind, Blumen. Das wird ja heute genauso verwendet, Flaggen eher weniger. Und was aber damals normal war, eben zeitgenössische Tattoos zu machen und vor allem Personen irgendwie zu tätowieren. Also es gibt auch eine, die Charlie Chaplin zum Beispiel auf dem Oberschenkel hat, mit dem sie auch befreundet war, was ich also euch auch empfehlen würde, dass ihr vielleicht von mir einfach ein Tattoo auf euren Oberschenkel macht.
Ah, da wollte ich Franzose hingehen.
Ah, na dann. Na,
du hast ja zwei Beine.
Ja.
Du hast ja zwei.
Nein, da, Franz Josef und Sissi, die wir immer noch nicht trennen.
Achso, ja, du hast recht. Franz Josef und Sissi, das, ja.
Ja, das gab es leider nicht. Also zumindest habe ich niemanden gefunden, der jetzt Franz Josef und Elisabeth oben hätte. Eine der bekanntesten Schaustellerinnen war Maud Arizona und die wurde bekannt in den 1920er Jahren. Die ist im Königreich Böhmen geboren, als auch ein wunderschöner Name, Genoveva Weißer. Und ist dann als junges Mädchen schon nach Wien gezogen und hat da dann als am Anfang eher als Tänzerin gearbeitet, in einem Wiener Palais in der Weiburggasse. Ist dann mit ihrem Ehemann nach Berlin gezogen, nämlich 1912, und der ist dann später in den Krieg gezogen. In dieser Zeit hat sie dann einen Schausteller kennengelernt, der gleichzeitig auch Tätowierer war, und das war Karl oder Rudolf, ich weiß nicht genau, wo das Problem liegt, aber Karl oder Rudolf Schulz kennen. Und sie schloss sich dann seiner Truppe an, und er hat sie dann tätowiert. Ja, im Prinzip ist sie dann aufgetreten, hat ihre Tattoos gezeigt und war eben auch so eine Tattoo-Lady, wie wir das vorhin schon erwähnt haben. Die hat Engel, ein stehendes Pärchen.
Ja.
Es gibt zwar schon Fotografien, aber sie hat jetzt nicht bestimmt, kein bestimmtes Motiv gehabt. Aber sie war so bekannt, dass sie sogar Modell war für den deutschen Expressionisten Otto Dix.
Das ist wiederum spannend, weil der ist ja auch spannend.
Der ist auch ein spezieller Charakter gewesen.
Ja, ein bisschen doch, ja, aber...
Und hat sie eben in einem Ölgemälde verewigt als Venus. Und deswegen kann man sich das auch heute noch ansehen. Also wirklich, sie war sehr bekannt. Ich finde, heute hat man eigentlich gar keinen Bezug mehr zu diesen tätowierten Frauen. Also dafür, dass es so viel gegeben hat und auch wirklich schon, die haben ja Autogramme geschrieben. Also die waren wirklich berühmt eine Zeit lang. Kurzlebig das Ganze, weil je älter, desto schwieriger war das, sich da jetzt auszuziehen, sag ich jetzt mal. Also einfach das Interesse war da nicht mehr so groß. Und viele von denen haben später dann auch selber tätowiert. Also auch das war dann wieder so ein neuer Weg, um Geld zu verdienen. Weil das wirklich was anderes war, wenn man von einer Maud Arizona zum Beispiel tätowiert worden ist, als von irgendwem. Also das hatte eine ganz andere Bedeutung. Und ja, irgendwann ist sie gestorben und bis dahin
war sie tätowiert.
Wobei es gibt schon mehr, nur ihr Enkel oder sowas kannte sie noch, aber wusste nicht, dass sie tätowiert ist. Also und da gab es ein Foto von ihr, wo sie so ganz brav angezogen ist und so urböse schaut. Und er wollte dann herausfinden, na genau, weil es dann ein Bild gegeben hat, wo sie so ein Kleid trägt, wo sie eben aussieht wie aus der Oberschicht. Und dann hat er das Tätowierte gefunden und er hat sich auch nicht ausgekannt, wie diese drei Bilder eigentlich zusammenhängen, weil es irgendwie wie drei verschiedene Leben war. Und dann hat er sich auf die Suche begeben und ist dann eben auch auf Otto Dix, also irgendwie auf dieses Bild gestoßen. Und hat dann immer weiter recherchiert und es geht irgendwie auch um die Gestapo. Nur leider gibt es den Film nicht online. Aber der hat auch wirklich seine Filmarbeit darüber gemacht. Also das war so eine Abschlussarbeit und habe aber leider nichts dazu gefunden, weil ich hätte mir das gerne angeschaut, weil anscheinend war das sehr vielfältig, das Leben. Also.
Ja, das klingt auch sehr spannend. Mhm. Ja.
Und das ist halt wirklich jetzt nur so dieses, sie war Modell, aber ansonsten nicht viel leider herauszufinden. Außer irgendwann taucht dieser Film auf. Also ja, das finde ich halt ein bisschen schade. Aber das Gute ist, dass die eben alle schon so Autogrammkarten hatten, dass man eigentlich ziemlich viele Fotografien von diesen Damen findet, immer noch. Weil die auch davon gelebt haben, nicht? Also es gibt ja auch die Plakate zum Beispiel. ganz viele heute noch. Es war ganz oft bei diesen Damen so, dass um sich besser zu verkaufen, sie sich eine Geschichte überlegt haben. Ja. Also es gab auch oft so, dass sie wurden entführt und dann wurden sie zwangstätowiert und ja, daraus wurde eine Sucht. Da gibt es ja, glaube ich, dann so ein paar Geschichten.
Da gibt es auch ein paar nette Geschichten, du hast recht. Eine relativ bekannte Geschichte, die immer wieder auftaucht, ist ein Grieche, also die Person, den Mann dürfte es tatsächlich gegeben haben. Zavallis heißt er, also der Name, der auftaucht. Der wahlweise in China unterwegs war. Eine andere Geschichte schickt ihn dann so Richtung Tataren, also russischem Einflussgebiet, der dort gefangen genommen wurde, aus welchen Gründen auch immer, und seine Häscher haben irgendwie nichts anderes zu tun gehabt, als ihn von Kopf bis Fuß durchzutätowieren. Innerhalb von kürzester Zeit, also das war sozusagen sein gesamter Körper, war dann ein ins Asiatische hineinspielendes Kunstwerk. Und den haben sie dann ausgestellt, angeblich. Und das ging über Jahre hinweg, bis ihm dann die Flucht gelungen ist. Und dann ist er zurück Richtung, also nach Mitteleuropa gekommen. Und weil er eh nichts anderes gewusst hat, was er machen hätte sollen, hat er sich dann selber ausgestellt auf diversen Jahrmärkten und dem, was man halt so in den USA als Sideshows irgendwie auch verkauft hat. Und wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut, kommt man drauf, dass das also eine Finte ist. Und zwar die Person hat es wirklich gegeben. Also das war ein Jahrmarktsaussteller, dass der in China überfallen wurde. Das ist dann ins Reich der Fantasie eher abzuwickeln oder abzuschieben, weil die Geschichte einfach gut war, nicht? Also dass da so ein großes Theater dahinter ist. Solche Sachen gab es sicher mehrere. Es gibt auch Variationen von dieser Griechengeschichte. Auf der anderen Seite auch eine Sache, die sich in Wien dann abgespielt hat, also die ist historisch nachweisbar. Das waren die Geschwister Rivalli, haben die geheißen, Bruder und Schwester, Zwillinge, wo der Vater, und das ist der Teil, wo man jetzt nicht weiß, ob der wirklich stimmt oder nicht, der war Seefahrer, ist angeblich im Jahr 1880 bei Burma gestrandet und hat sich dann tätowieren lassen, das dürfte freiwillig passiert sein, hat diese Kultur sich ein bisschen zu eigen gemacht, hat längere Zeit dort verbracht, war dann auch de facto fast voll tätowiert, ist aber in die westliche Welt zurückgekehrt. Und zwar nach New York letzten Endes. Und dort hat er dann seine zwei Kinderchen tätowiert, eben seine Tochter und seinen Sohn. Allerdings, das wird relativ gut beschrieben, nicht mehr oder weniger über Nacht und keine wilden Zwangstätowierungen, sondern er hat mit kleinen Motiven begonnen. Und offensichtlich haben seine Kinder mitgemacht. Und als er dann irgendwann einmal fertig war, waren die beiden auch komplett tätowiert am ganzen Körper. Da allerdings gibt es Bilder dazu und die waren auch in Wien sozusagen sich vorstellen. Also man konnte gegen natürlich entsprechenden Eintritt die beiden noch Jugendlichen bewundern. Also solche Dinge hat es durchaus gegeben. Ein paar kuriose Geschichten, die sich da abgespielt haben, aber offensichtlich war das auch Teil der Geschichte. Also welchen Aufwand da man offensichtlich auch betrieben hat, so die Dinge einigermaßen stimmen, die da überliefert wurden, wurde eben dieser Kapitän Rivalli, wie er auch hieß, ja 13 Monate lang tätowiert in Burma oder hat sich tätowieren lassen. Er hatte dann über 200 Motive an seinem Körper, die man ausmachen konnte, die teilweise recht gängige Motive, also so Seemannsgeschichten dargestellt haben, aber auch aus der Natur kommen, also irgendwelche Tiere, Pflanzen, Blumen und auch Menschen. Das ist vielleicht auch sowas, was wir kurz angerissen haben. Szenenbilder sind dann auch irgendwie verarbeitet worden und über seine beiden Kinder ist dann noch überliefert, so dass einigermaßen stimmt, dass es insgesamt, ob man das jetzt wirklich ausgerechnet hat oder nicht, das lasse ich dahingestellt, über 2 Millionen Nadelstiche erfolgt wären, um die Kinder zu dem zu machen, was sie letzten Endes waren. Also eine offensichtlich sehr schmerzhafte Prozedur. Das Ganze spielt sich noch zu einer Zeit ab, in der es noch keine elektrischen Tätowiermaschinen gab. Also das musste man dann per Hand machen. Gab es offensichtlich auch schon unterschiedliche Techniken, Hohlnadeln auf der einen Seite oder bei den eher dilettantisch arbeitenden Tätowierern, dass man dann 2, vielleicht auch 3 Nadeln gleichzeitig benutzt hat, um die Tinte zwischen diesen Nadeln zu halten. So ein bisschen ähnlich wie das bei einer Schreibfeder in der alten Zeit war, dass die Flüssigkeit eben sich festsetzt und dann durch das Stechen einsickert in die Haut. Also das sind sicher keine angenehmen Prozeduren gewesen, könnte ich mir vorstellen. Da muss man schon ein bisschen wirklich Sitzfleisch haben, um das durchzustehen. Ein praktisches Anwendungsgebiet bei Tattoos hat sich dann auch herauskristallisiert, nämlich als Erkennungs- dienstliche Möglichkeit, wenn wir uns im 19. Jahrhundert bewegen, auch im späten 18. Jahrhundert, wo natürlich Möglichkeiten, Menschen, Verstorbene, Unfälle, kriegsversehrte Opfer nicht so einfach zu identifizieren, hat man sich auch durch Tattoos versucht zu behelfen. Ein Fall, der in Wien dokumentiert ist für das Jahr 1912 beispielsweise, beschreibt das ganz gut. Ein Mann im 2. Bezirk, der, es war damals Winter, aufgefunden wurde, bereits leblos. Man wusste natürlich, was er anhat. Man kannte aber keinen Namen, man wusste, wo er war, nämlich in einem Wirtshaus, knappe Zeit oder kurze Zeit noch zuvor, der mit höchster Wahrscheinlichkeit, das wird auch so beschrieben, an einer akuten Alkoholvergiftung dann verstorben ist und auf der Gasse dann schon leblos gefunden wurde, gab es mehrere Aufrufe in öffentlichen Zeitungen, also Tageszeitungen Wiens, und da wurden dessen Tattoos fein säuberlich aufgelistet und der hatte viele davon. Also die klassischen Symbole wie beispielsweise Herzen oder Herzen mit Pfeilen durch, Tiere, ein Pferd, eine Kanonenkugel, ja, ein sich küssendes Liebespaar, also solche Dinge, auch Zahlen, und man hat versucht, ein bisschen was abzuleiten davon, also ein Geburtsjahr beispielsweise, dass er beim österreichischen Militär war, konnte man dann ebenfalls herausbringen. Man hat die Bevölkerung aufgerufen, sich da zu melden und zu schauen, ob man einen Mann kennt, der am linken und am rechten Unterarm diese und jene Tattoos hatte. Also in dem Zusammenhang waren Tattoos auch vielleicht ein bisschen praktisch und wurden auch in dieser Art und Weise allgemein wahrgenommen.
Gibt es heute, glaube ich, auch noch manche Leute, also ich habe das in einem Beitrag gesehen, da gab es eine Frau, die hat sich, glaube ich, irgendwelche Blutgruppe oder irgendetwas tätowieren lassen für den Fall, dass irgendwas passiert. Jeder Arzt sofort sieht, was sie allergisch ist, welche Blutgruppe sie hat, lauter so Sachen.
Was nicht unpraktisch oder nicht unschlau eigentlich ist. Ne? Also man findet das bei manchen Kriminalfällen auch, also nicht nur in Österreich, sondern in den USA und so weiter, dass man dann Leute findet, also Opfer, die nicht mehr zu erkennen oder nur mehr sehr schwer zu identifizieren sind und wo dann aber Reste oder überhaupt Tattoos noch auftauchen an der Haut, die man dann natürlich sofort auch hernimmt, um irgendwelche weiteren Infos über die Person zu bekommen. Also auch das vielleicht noch ein Nebenaspekt, der nicht ganz neu ist, den gibt es sicher schon seit dem 19. Jahrhundert auch in Wien. Tätowieren in Europa, aber vor allem, ich glaube, Lena hat es kurz angeschnitten vorher, in den USA, im angloamerikanischen Raum, schlechthin kam immer wieder in Mode. Es hat so Wellen gegeben, denen das eher verstärkt, auch von oberen Gesellschaftsschichten praktiziert wurde. Vielleicht ganz spannend auch Damen. Frauen haben sich, wie das in Österreich war, um die Jahrhundertwende, vielleicht eine Sache, aber so London, New York ist vorher schon angerissen worden, da war das offensichtlich wirklich immer wieder ein Thema, dass Damen der Oberschichte sich diverse Tattoos stechen haben lassen. Auch japanische Tätowiermeister, die, glaube ich, ganz, ganz weit oben waren, was das Können betraf, was auch den finanziellen Hintergrund betraf. Die mussten ja erstmal aus Japan dann in die USA einreisen und so weiter. Es dürfte auch nicht sehr viele gegeben haben, die das überhaupt gemacht haben. Vielleicht auch als Ehre konnte man das bezeichnen, wenn ein solcher Meister überhaupt Hand angelegt hat an den eigenen Körper und die dann entsprechende Muster auch gestochen haben oder Motive auch gestochen haben. Und da gibt es auch alle möglichen, ja, zum Teil ein bisschen exotische Dinge, die da überliefert wurden. Beispielsweise aus dem Jahr 1906 wird das berichtet, ein Trend, gab es damals ja scheinbar auch schon, dass man sich statt dem eigentlichen Ehering am Ringfinger den Namen am Ringfinger der entsprechenden Stelle des Ehepartners hat eintätowieren lassen, statt dem Ring oder auch unter dem Ring dann. Also man trug beides. Ganz nett kann man vielleicht finden, dass man den Namen des Herzallerliebsten sich an der Stelle der Brust tätowieren hat lassen, wo man das Herz am deutlichsten schlagen hört. Also solche und ähnliche Sachen hat es mehr gegeben. In späterer Zeit dann auch Dinge, die so ein bisschen, ja, also aus meiner Sicht ein bisschen merkwürdig sind. Ob das wirklich hübsch war, ich lasse das dahingestellt. Rote Tattoos, sich Lippen tätowieren lassen, also Dauer-Tattoos für Lippen.
Dauer. Wie Permanent Make-up.
Das wäre der Begriff gewesen. Permanent Make-up für die Lippen, das sind 1920er Jahre, 1928, glaube ich, stammt der Bericht her. Auch für die Wangen, ja, dass die Wangen permanent dann noch einen rötlichen Schimmer beibehalten. Gleichzeitig mit einer Mode, die irgendwie da zusammenhängt mit den Tattoos, dass die Damen sich kleine Lämpchen ins Haar flechten, um dann eine Art von Heiligenschein strahlen zu lassen mit rot tätowierten Lippen. Also man kann der Fantasie jetzt ein bisschen Freilauf lassen. Wie gesagt, 1927, 1928 stammt dieser Bericht her. Er war übrigens schweineteuer. Auch das wird davon berichtet und vor allem das Lippentätowieren unglaublich schmerzhaft. Das wird auch so wiedergegeben. Also es wird auch gewarnt davor. Also die Damen, die das gerne machen wollen, auch österreichische Damen, müssen sich darauf vorbereiten, dass das nicht lustig ist. Ja, also Lippen sind sehr sensitiv und ich kann mir das lebhaft vorstellen.
Ja, das stimmt. Aber eben auch das sehen viele nicht als Tätowierungen, glaube ich.
Ja, weil es auch eigentlich nur die Verbesserung von etwas ist. Also ist ja kein Hinzufügen, sondern einfach nur verstärken. Und ich glaube, deswegen ist es eher Schönheitskult und weniger Kunst, sag ich jetzt mal. Ist eben die Frage, was ist ein Tattoo? Ist das eher Kunst oder...
Schandfleck.
Ja.
Ja, das ist eben so eine Zwiespältigkeit.
Es gibt auch viele, die sozusagen eine Geschichte dadurch erzählen. Ja. Andere machen das wirklich nur, um das als Erinnerung an einen bestimmten Moment zu haben. Oder es gibt ja auch so die Koordinaten, wo man sich zuerst mal getroffen hat oder die Kinder geboren worden sind oder was da geil. Also es gibt wirklich einfach viele Möglichkeiten und es wird immer auch teilweise kurioser, sag ich jetzt mal.
Ja, ein Beispiel für kuriose Tattoos wären auch Testamente. Auch da findet man mehrere Beispiele aus vergangenen Jahrhunderten, vor allem das 19. Jahrhundert, wo sich Menschen aus Sicherheitsgründen, wird das unter anderem auch angegeben, das eigene Testament auf den Körper tätowieren ließen. Das sind also so 200 bis 400 Worte konnte das schon beinhalten und dann natürlich an Stellen, die nicht öffentlich, auch schon aus Platzgründen, aber auch an Stellen, die nicht öffentlich leicht sichtbar waren, also meistens am Rücken bedeckt war durch Kleidung, damit man als Außenstehender nicht sehen kann, wie dieses Testament dieser Person, in aller Regel waren das begüterte, etwas gehobene Personen, ausschauen könnte. Also da gab es kein Papiertestament, sondern das gab es nur auf der Haut und war unveränderlich, in aller Regel natürlich, also nicht leicht fälschbar, auch das war ein Hintergrund, dass man sich die eigenen letzten Worte, sprich den letzten Willen vor allem dann wirklich am Rücken, im Bauchbereich, also ein bisschen großflächigere Körperteile, machen hat lassen. Oder kuriose Geschichte zum Beispiel, ein Mexikaner, das war so ein Ranchbesitzer, wenn die denn stimmt, diese Geschichte, dass sich der, also einen Teil seines Testaments oder das eigentliche Testament auf den Brustbereich tätowieren hat lassen, dann ist ihm noch was eingefallen, dann hat er den linken Arm auch noch da irgendwie mit tätowiert, das ist so seine PS-Geschichte, kommt noch was dazu übrigens, damit das wirklich gar keiner lesen kann, hat er sie nie wieder ausgezogen. Das heißt, wenn er gebadet hat, hat er immer so gebadet, dass der Brustbereich bedeckt ist und eine Decke über den Arm gezogen war, damit ja keiner, der ihn da irgendwie bedient, der das Wasser nachgießt und so, sein Testament auf Spanisch lesen kann, zum Beispiel. Also wenn die Geschichte so stimmt. Also es gibt auch recht kuriose Geschichten und angeblich haben das auch einige Damen in New York ähnlich gehalten, die ihr Testament sich auf den Körper zeichnen oder stechen ließen, um es fälschungssicher zu machen. Mhm. Also es gibt schon Kuriose auch in die Richtung. Ich glaube, das darf man sagen.
Darfst du dich halt echt nicht zerstreiten, jemanden, ne?
Ja, das ist auch so eine Geschichte, nicht? Also wenn man sich dann, ich weiß nicht, eben das Bildchen von der Frau oder vom Mann, je nachdem, irgendwo hintätowieren lässt und zwei Jahre später ist dann vorbei die Geschichte, wird es halt mühsam.
Besonders, wenn man dann wirklich viele Güter hat zum Vererben, sagen wir so. Mhm. Und dann hat man Kinder und man will, dass die Kinder das kriegen und die Kinder heiraten die falsche Person und du willst dann doch nicht mehr. Tja.
Ja.
Dann kannst du es durchstreichen lassen, der Tinte.
Genau, das... Richtig, da muss man das so bei Word machen, eben den Satz eingeben mit dem Dings, also mit dem Strich in der Mitte. Ja, das kann ästhetisch vielleicht auch spannend sein.
Oder man macht es mit Johnny Depp.
Was hat der gemacht?
Der hat Wynonna Forever gehabt und dann haben die sich getrennt und hat er Wino Forever gemacht.
Also es gibt immer Möglichkeiten.
Ja.
Wobei ein Themenbereich, den wir noch gar nicht so wirklich angesprochen haben, also ein bisschen über Tattoos haben wir gesprochen, wir haben auch darüber geredet, wer sowas hatte, auch in der Hocharistokratie. Aber ja, wie wird man die Dinger wieder los? Das ist eine Frage, die ist wahrscheinlich fast so alt wie die Tattoos selbst. Liegt in der Natur der Sache, wir wissen das alles, braucht man nicht groß drüber reden. Es wird aber schon seit sehr langer Zeit herumgedoktert, um Tattoos unerwünschter Natur auch wieder entfernen zu können, weil man einen Sinneswandel erfahren hat, weil man eben dann vielleicht auch privat eine Veränderung durchgemacht hat, weil es politisch nicht mehr opportun war. Also es gibt ja viele Möglichkeiten da, warum man plötzlich ein Tattoo nicht mehr wirklich will oder weil einfach man sagt, man mag es nicht mehr, man findet es hässlich. Solche Sachen gibt es ja auch. Und man hat offensichtlich wirklich im Laufe der Zeit viel herumgetan und herumgedoktert, um eine Formel zu erstellen, wie man Tattoos wieder los wird. Möglichst ohne Narbenbildung, möglichst ohne unangenehme Nebenerscheinungen und natürlich auch den Schmerzfaktor zu reduzieren. Das ist auch eine vielleicht ganz spannende Geschichte. Es gibt oder gab Versuche mit Salz, unterschiedlichster Konzentration, Salzlösungen, Milch. dürfte nicht wirklich funktioniert haben, also kann ich mir nicht vorstellen. Und dann noch Kombination von unterschiedlichen Chemikalien, die wahrscheinlich schon sehr viel weniger lustig sind. Nicht? Also die obligatorische Schwefelsäure, die da zum Einsatz kam, diverse Laugen, Gerbstoffverbindungen und so weiter. Und da gibt es beispielsweise aus den frühen 1920er Jahren einen Bericht, dass man ein, man könnte fast sagen, ein Wundermittel erfunden hat, mit dem man Tattoos wieder loswerden kann. Bei genauer Betrachtung war das dann doch nicht ganz so lustig und es dürfte ein paar Nebeneffekte auch gegeben haben, zumindest in manchen Fällen. Denn tatsächlich musste man die entsprechende tätowierte Stelle, umso kleiner, umso besser natürlich, mit verdünnter Schwefelsäure beispielsweise überstreichen. Es gab dann eben auch Gerbstoffverbindungen. Aceton hat eine gewisse Rolle gespielt, also unterschiedliche Funktionen, die diese Chemikalien dann mit sich gebracht haben. Man musste diese Prozedur mehrmals oder sollte diese Prozedur mehrmals wiederholen lassen, innerhalb circa eine Woche. Ja, und dann, wenn man das eingeschmiert hat, dann musste man das mit Pflaster bzw. Leukoplast, das es zu Beginn des 20. Jahrhunderts ja schon gab, einwickeln und zwar möglichst fest und das Zeug dann einwirken lassen und im besten Fall nach 5 bis 7, 8 Tagen, so wird das ungefähr angegeben, hatte sich die Haut dann so weit gegerbt, also die verändert sich dann auch farblich. Man muss das jetzt nicht unbedingt ausführen, weil es ist nicht sehr angenehm. Ich sehe es an euren Gesichtern. Und dann konnte man die Haut mit einer Pinzette, wenn es wirklich gut funktioniert hat, abheben. Ja, also auch die Lederhaut. Und damit war das Tattoo, das im Unterhautgewebe ja drin war, in aller Regel dann auch verschwunden. Und das wird dann ganz leicht und locker so beschrieben. Naja, dann tut man dann Verband drauf und wartet, bis die neue Haut nachgewachsen ist und dann ist alles super gut. Ja, genau. Dass das nicht immer so gut funktioniert hat, da, man kann davon ausgehen. Also natürlich bleibt dann eine Narbenbildung zurück. Das Hautgewebe, das da dann schon nachwächst, ist farblich anders zu sehen. Also dass das dann alles wunderbar ist und alles verschwunden ist. Davon darf man nicht ausgehen und dass es auch nicht unbedingt immer schmerzfrei war. Also es gibt so Seitenberichte von Entzündungen im Armbereich natürlich, die dann also wirklich ärztlich behandelt werden mussten. Wobei diese Menschen, die diese Tattoos dann entfernt haben, relativ häufig auch Tätowierer waren. Also die haben beide Richtungen irgendwie versucht zu gehen, haben sich dafür interessiert, haben Methoden entwickelt und waren vom Fach, wenn man so möchte. Also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. In Berlin gibt es eben einen Bericht zum Beispiel von einem sogenannten, und das ist ein sehr kurioser Begriff, finde ich, also so würde ich mich selber gerne nennen, ja, weiß, glaube ich, kein Mensch, was das ist, einen Entpeuterungsdoktor. Ja, also der Doktor ist in der Haus. War natürlich gerechter Doktor, also war weit davon entfernt, Mediziner zu sein, sondern eben in aller Regel Tätowierer. Und das wird so beschrieben, dass es da eine echte Praxis gab. Der Herr Doktor, unter Anführungszeichen, hatte einen weißen Kittel an. Es gab ein Sprechzimmer, ein Vorzimmer, es gab so eine Art Sprechhilfe, irgendwie wie beim Zahnarzt. Und das stimmt auch so ähnlich, weil sie mit Chemikalien immer wieder gearbeitet wurde. Und die haben sich diesen Dingen fachmännisch angenommen, diese Entpeuterungsdoktoren. Und wenn man Glück gehabt hat, ist man da wieder einigermaßen heil rausgekommen. Und da gibt es immer einfach so kuriose Geschichten. Was vielleicht spannend ist, dass unterschiedlichste Bevölkerungsschichten sich in diesem Sprechzimmer eingefunden haben. Also von den Menschen, denen man, wie gesagt, noch im frühen 20. Jahrhundert diese Dinge eher zutrauen würde, das heißt eben die obligatorischen Seeleute, Offiziere, Militärangehörige, Leute, die in irgendwelchen Vergnügungsparks gearbeitet haben, aber eben auch Oberschichte. Das heißt eben der berühmte Geldadel, Bankdirektoren, Filmregisseure werden genannt, Künstler werden genannt und auch Menschen, die aus irgendwelchen privaten Gründen die Dinger loswerden wollten. Ja, so.
Scheidung.
Scheidung, ja, zum Beispiel wird die Geschichte erzählt einer noch sehr jungen Dame, die war so Anfang 20, die ihre Ehe oder ihre Hochzeit schon zweimal rausgeschoben hat, aus Angst, dass ihr Bräutigam sie gleich wieder scheiden lässt, wenn er entdeckt, dass sie da was am Körper trägt, das da gar nicht sein dürfte für ein anständiges Mädchen. Angeblich war es ein Herz mit einem Pfeil durch, irgendwo im Oberkörperbereich. Und eine andere Dame, die bereits 45 Jahre alt war, die in dem ganzen Leben niemals kurze Ärmel getragen hat, in irgendwelchen Blusen, weil sie am Unterarm irgendwo auch ein Tattoo hatte und die halt sich da weiterentwickeln wollte und spannenderweise in diesem Artikel übrigens, also das ist jetzt nicht meine Erfindung, dieses Wort, als halbalte tituliert wurde. Wie gesagt, also schaue ich mich nicht an, Anna, ich habe sie erfunden. Ich würde mir nie erlauben, da irgendwie jetzt, also nein, sie wird wirklich beschrieben als Halbalte, die dieses Tattoo eben loswerden will, damit sie bestimmte Modetrends mitmachen kann, ohne sich genieren zu müssen. Nicht? Also unterschiedlichste Personen, die zu diesen Pseudodoktoren gegangen sind und Zumindest in manchen Fällen dürfte es funktioniert haben. Das Gerücht geht auch, dass man diesen Hautstreifen oder diesen Hautfleck, der da abgelöst wurde, dass man den mitbekommen hat als Andenken. Also weil die Haut war de facto gegerbt, also die war ja dann konserviert. Das Tattoo war ja immer noch drauf, mehr oder weniger sichtbar. Und wenn man wollte, konnte man sich das mit nach Hause nehmen als Behandlungsandenken. Also
zum
das
Aufhängen?
An die Wand nageln, aufhängen, übers Bett, ich weiß nicht, ins Fotoalbum tun. Also kuriose Dinge, und das Entfernen von Tattoos dürfte, wie gesagt, über lange Zeit hinweg ein schwieriges Thema gewesen sein.
Und ja, so war das. Ich finde es eigentlich spannend, dass diese ganze Oberschicht nur alle so ein Tattoo hatte.
Ja.
Also
ja,
dass sich da wirklich nur ist so diese, auch so eine Erinnerung an, also viele haben das so eine Reise mitgenommen, das war ein bisschen eher wie eine Mutprobe, habe ich das Gefühl.
Mhm.
Also nicht nur die Erinnerung, sondern wirklich so dieses, das macht man, das gehört dazu zum Erwachsenwerden oder sowas, weil die meisten haben das ja auf dieser Thronfolger-Tour, sag ich jetzt mal, also wo man noch ein bisschen sich was anschauen darf und noch nicht so viel arbeiten muss, durften die ja, also die Männer, auf Reisen gehen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Gegensatz zu diesen Frauen und dem Anker, weil das ist so, deren Freiheit ist dann das Reisen. Auch wieder, aber nicht Bildungsreise, sondern es war einfach, dass man sich ja mehr bewegen konnte durch den Zug, durch die Schiffe und so weiter. Es war auch für diese Personen, also für Frauen einfacher zu reisen. Und ich glaube, dadurch haben die auch angefangen, sich dann zu tätowieren.
Zugang,
dass man
oder?
Eben wirklich, ich glaube, dass Reisen und Tattoos schon irgendwie eine Verbindung haben.
Oh ja, das glaube ich schon, dass das eine gute Theorie ist.
Und dass eben auch so ein Freiheitsgedanke dahinter steckt.
Mhm.
Und das waren sie eben am meisten bei diesen Reisen. Also da waren sie, das war die schönste Zeit auch für Kronprinz Rudolf, das weiß man auch.
Mhm.
Also andere Länder entdecken.
Genau,
und
neue
eben frei Szenen. Und nicht gezwungen sein, irgendwie zu arbeiten. Das kann man so nicht sagen, aber weil er hat ja trotzdem gearbeitet, er hat ja immer mitgeschrieben und so, das wurde ja auch veröffentlicht. Also es ist jetzt nicht so, dass er da nichts gemacht hätte.
Das stimmt schon. Ja, das ist, ich finde es faszinierend, dass es so viele unterschiedliche Bevölkerungsschichten, Personen dann, wenn man ein bisschen fokussiert, dass sich das wirklich irgendwie ein bisschen durchmischt, offenbar.
Mhm.
Und auf der anderen Seite auch interessant, dass es immer wieder auch Kräfte gab, auch im 19. Jahrhundert, die das schlechte Image des Tattoos versucht haben zu zementieren. Auch da gibt es vielleicht noch ein paar Beispiele. Also einen Herrn, den wir schon in einer anderen Episode erwähnt haben, nämlich in der Lucchini-Episode, also der Mörderkaiserin Elisabeths, Anatom und Anthropologe, der Cesare Lombroso, der mit allen möglichen Mitteln versucht hat, auch Mitteln, die aus heutiger wissenschaftlicher Sicht wohl unlauter wären, seine eigene Theorie des geborenen Verbrechers da durchzubringen, und der auch das Phänomen des Tattoos in diese Theorie versucht hat einzuweben. Wer der Herr Lombroso war und so weiter, was er genau gemacht hat, wie gesagt, es gibt eine weitere Episode, eben die Lucchini-Episode, wo man da noch ein bisschen mithören kann.
Mörder einer Kaiserin.
Richtig. Wichtig an dieser Stelle wäre zu erwähnen, dass er halt wirklich probiert hat zu sagen oder zu beweisen, unter Anführungszeichen, dass Tattoos ein untrügliches Zeichen für böse Menschen sind. Das heißt, für Verbrecher, bei den Frauen war es dann meistens Prostitution, die damit im Spiel war. Und dass er versucht hat, das Ganze dann anthropologisch zu untermauern, also pseudowissenschaftlich würde man heute sagen, zu untermauern, indem er hergegangen ist und gemeint hat, Tattoos wären Atavismen, also Rückschritte in der menschlichen Evolution auf eine niedrigere Stufe der Entwicklung. Das betrifft sowohl den Geist als auch in weiterer Folge dann auch das Körperliche. Kommen noch anatomische Dinge dazu, physiologische Dinge dazu.
Und das Ganze gipfelt dann im Zweiten Weltkrieg, die Entmenschlichung.
Die Entmenschlichung,
da
genau.
Da hat man wieder das, meine ich, da schließt sich der Kreis zu dem Thema, weil
richtig.
Alles, was der macht, führt ja schon in die Richtung.
Ja, schon. Also eben dieses Zurückstufen von Menschen nur aufgrund irgendwelcher Äußerlichkeiten. Das ist ein sehr gefährlicher Weg, du hast recht. Also in späteren Jahren, der Lombroso war im späten 19. Jahrhundert, da hat er so ein bisschen seine Blüte, hat auch ein paar Bücher geschrieben. In den späteren Jahren, also wir wissen das, in den 1930er Jahren, die Nazis werden sich solcher und ähnlicher Theorien natürlich dankbarst bedienen, das ist gar keine Frage. Also Tattoos wurden auch missbraucht, um eigene, wirklich pseudowissenschaftliche, nicht haltbare Theorien zu untermauern. Interessant in dem Zusammenhang ist vielleicht schon noch, dass es bereits Artikel gibt oder Aufsätze eigentlich aus den 1920er Jahren, die dem widersprechen. Also es ist nicht so, dass in dieser Zwischenkriegszeit, wo eben sehr viel auch politisch im Umbruch war und viele Dinge sich herauskristallisiert hätten, alle an einem Strang gezogen haben, ob das jetzt der gute oder der schlechte Strang ist, sondern es gab Widerspruch. Also man war damals schon teilweise auch von wissenschaftlicher Seite durchaus so weit zu sagen, na, das stimmt nicht. Und das kann man auch deswegen relativ leicht behaupten, weil nicht alle Seeleute waren Schwerverbrecher, nicht alle Offiziere und eben, so wie wir es heute in unserer Folge auch ein bisschen versucht haben herauszufinden, arbeiten. Bei weitem auch nicht alle Hocharistokraten waren geistig entartete, Verrückte oder Schwerverbrecher.
Mhm. schon fast Lust, mich wieder tätowieren zu lassen nach der heutigen Geschichte. Und damit ist die heutige Ausfahrt der Porzellanfuhre auch schon wieder zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal dann wieder mit dabei.
Falls ihr uns unterstützen möchtet, Fragen oder Anregungen habt, geht bitte auf unsere Homepage porzellanfuhre.at.
Oder geht auf TikTok, Facebook oder Instagram, auch unter Porzellanfuhre.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Baba.
Wiedersehen.
Und wer bis jetzt durchgehalten hat, noch viel Spaß mit unseren Outtakes.
Ruder. Oh, nein, kein Singen heute.
Ach, geh. Okay.
Drei Tränen im Sand.
Nein. Danke.
Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Das
macht nichts, das nehmen wir auch.
No.
Ja.
Den Beginn. Alles, was nach Guten Morgen kommt bis jetzt,
muss raus.
Wollen wir nicht haben.
Das ist in den inoffiziellen Outtakes.
Wenn die Anna irgendwann mal Geld braucht.
Heute machen wir mal was Neues, Kinder.
Ja, genau.
Oh nein, das ist alt.
Das ist alt. Oh ja, da ist Flüssigkeit drin. Tu sie weg.
Ja, Anna, tu sie weg, die Flüssigkeit.
Ui. Je. ja.
Ja, da war ich betrunken.
Ja, ich wollte gerade sagen, na wirklich und überhaupt. Und ich war verzweifelt damals. Nein, war ich nicht.
Auch schon in meiner Zeit, in meiner Jugend, ich bin schon so alt, dass meine Zähne noch in Ordnung waren.
Warum weißt du nicht so gut Bescheid über Fußball? Was sie so denken?
Ich fühle das.
Ja, ich merke es. Ja. Mhm. Überraschende neue Interessen.
Mhm. Fußball ist mein Leben.
Sehr schön.
Ich bin der größte Fußballfan. Von hier bis Unterstinkenbrunn.
Das Tattoo war weg, der Arm aber auch.
Der Arm aber auch. Die Halbalte war nicht glücklich. Ja. Und den Rest werde ich nicht im Podcast veröffentlichen, weil das.
Ist doch nur unter uns.
Ja.
Geht nicht raus. Ich habe vielleicht auch nicht auf Aufnehmen gedrückt.
Vielleicht auch nicht, genau, ich weiß nicht.